Ich muss Andi gleich korrigieren. Aha. Tut mir leid. Das ist kein Vortrag. Das ist eher ein Zeugnis und ein Übungsbeispiel. Also jetzt sind wir hier alle Lernende und möchten zusammen üben, wie wir dann eine solche Person helfen würden. Biblische Seelsorge, wie wir gerade gehört haben, ist eigentlich nichts anderes als biblische Heiligungslehre oder Jüngerschaft, wie das auch genannt wird. Wir haben sogar in unserem Kurs, versuchen wir den Unterschied zu machen zwischen so allgemeiner Jüngerschaft und Seelsorge, damit die Studenten wirklich so konkrete Fälle anpacken. Und einmal haben wir dann von vorne die Frage gestellt, was ist der Unterschied zwischen Jüngerschaft und Seelsorge? Und ein Mann hat aufgestreckt und der Lehrer hat gesagt, ja, was meinst du? Er sagte, Jüngerschaft ist für Männer und Seelsorge ist für Frauen. Ja, das hat irgendwie etwas, weil die Männer ungern auspacken. Aber wenn es um Jüngerschaft ist, ja, dann geht's. Ja, okay, so können wir auch verstehen. Also, Tanja ist eine reale Person. Sie heißt nicht Tanja, ich habe den Namen geändert. Ich habe sie im Rahmen eines Trainings kennengelernt, wo sie sich freiwillig gestellt hat, dass man tatsächlich sie berät. Es ist keine in dem Sinn gestellte Fall oder ein Rollenspiel, sondern das sind wirklich ihre echten Probleme. Aber sie hat das dann öffentlich gemacht, also über die Kamera wurde dann die Seelsorge übertragen. Und die Leute konnten dann alle aus der Seelsorge lernen. Und jetzt eben, da wir sowieso in einem anderen Land sind, dann können wir auch von Tanjas Fall lernen. Also ich gehe hier, ich wollte eigentlich mit der Tafel arbeiten, aber wir haben keine Tafel, darum habe ich den PowerPoint gemacht. Aber denk aktiv mit, denn ich werde euch fragen zu bestimmten Zeiten, okay, was denkt ihr, was würdet ihr machen? Okay, wir versuchen dann gemeinsam Tanja zu helfen. Also, Tanjas Kampf. Im ersten Gespräch, also wichtige Informationen aus dem Fragebogen. Wir haben so einen Fragebogen, den wir in der biblischen Seelsorge häufig verwenden. Das wird eigentlich weltweit verwendet. Und man stellt dann gewisse Informationsfragen hin und die Person soll vor der ersten Sitzung so viel sagen wie nur möglich, damit die Sitzungen oder die Gespräche, ich habe sie hier Gespräche genannt, besser und effizienter arbeiten können. Also, sie schreibt, dass ihre größte Angst ist, dass ihr Kind sich nicht so entwickeln wird, wie es normal wäre. Irgendetwas, sagt sie, scheint bei ihm nicht zu stimmen. Und sie hat auch Angst vor Krieg. Ihre größte Prüfung, kommt in dem Fragebogen auch vor, ist die Mutterschaft und die Problembereiche Depression, Neid, Sorgen, Angst und Kinder. Die Frau ist 27, seit 4 Jahren verheiratet und hat ein Kind. Das Kind ist baldjährig. Also, weiter dann. In ihrer Beziehung mit dem Herrn hat sie oft Mühe, zu Gott zu kommen, vor allem wenn sie gerade versagt hat. Dann muss sie 2 bis 3 Tage warten, sich brav verhalten und dann kann sie wieder sich trauen, dann zu Gott zu kommen. Wir lasen gleich am Anfang dann von der Seelsorge, von dem Gespräch, Philipper 4, 4 bis 7 zusammen, sorgt euch um nichts. Und ich habe dann die Frage gestellt, wie viele Sorgen will Gott, dass du hast? Und sie sagt, ja, keine. Und bricht dann in Tränen aus. Und ich habe sie dann ermutigt, wir arbeiten auf dieses Ziel hin. Ich bin nicht auf die Tränen eingegangen, das könnt ihr kritisieren, wenn ihr wollt. Ich habe mich da entschieden, das nicht zu machen. Andere würden das anders machen. Also vor der Ehe hatte sie nicht wirklich solche Sorgen, wie sie jetzt hat. Jetzt hat sie eine Familie und ist verantwortlich für Mann und Kind. Und in Krisen und Problemen will sie Mann und Kind schützen und trösten, aber sie schafft das nicht ganz. Dann, alles noch in der ersten Sitzung. Also Sorgen um die Entwicklung des Kindes. Ihre Sorge ist nicht, dass das Kind sterben könnte. Davon hat sie keine Angst. Sondern, dass das Kind einen Autismus hat oder Behinderung, die viele Schwierigkeiten mit sich bringen würde. Und sie will lernen, die Situationen im Herrn zu akzeptieren. Also das ist ihr Ziel für die Seelsorge. Sie meidet zum Beispiel Facebook, weil sie nicht das gelungene Leben anderer sehen will. Was ihre Kinder alles können, das macht sie nur neidisch und murren. Ihr Mann Ivan hilft, tröstet sie, betet. Sie sagt, er ist sehr biblisch. Also wenn hier etwas in Anführungsstrichen steht, das sind dann ihre Worte. Selbst wenn etwas schief geht, würde er es annehmen. Er ist nämlich sehr biblisch. Mein Herz sagt, sie will das nicht. Warum muss ich dieses Kreuz tragen? Wir studierten die Stelle mit den zwei Bäumen. Also Lukas 6, 43 bis 45, um zu zeigen, dass schlechte Frucht aus der Wurzel im Herzen kommt und gute Frucht nur aus einer tiefgehenden Veränderung im Herzen, weil das Herz gut wird. Das Bild haben wir dann aus Jeremia 17, 5 bis 10 ergänzt. In Jeremia 17 ist der schlechte Baum ein Dornstrauch in der Wüste und der gute Baum ist ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Und beide Stellen sollen dann unterstreichen, alle konkreten Früchte kommen aus dem Herzen. HA steht für Hausaufgabe. Sie sollte aufschreiben die Situationen, in der sie sich besonders sorgte, in der Vergangenheit und in der kommenden Woche. Und die angeschauten Bibelstellen, also Jeremia 17 und Lukas 6 und Philippa 4, wiederholen. Und so war das erste Gespräch zu Ende. Sie hat dann ihre Hausaufgaben vor dem zweiten Gespräch mir zukommen lassen. Und drei Sorgensituationen aus der Vergangenheit fand ich besonders erwähnenswert. Also sie hat eigentlich so ein bisschen Kraut und Rüben alles vermischt. Also manche von ihren Sorgensituationen war zum Beispiel, dass ihr Vater Alkoholiker war oder dass sie einmal ihr Bruder aus Versehen da mit einem Nadel gestochen hat und er hat geblutet und sie hat Angst vor der Strafe und so weiter. Das fand ich nicht so treffend wie diese drei. Also der Arzt warnte sie während der Schwangerschaft vor einem möglichen Geburtsfehler und das war für sie die Katastrophe. Sie bat Gott, dass das Kind lieber sterben sollte, wenn es krank ist. Also wenn etwas vom Kind nicht stimmt, dann soll Gott das Kind gleich zu sich nehmen. Und ihr Mann, eine zweite Situation, müsste am Kopf wegen Kopfschmerzen und so weiter ein MRI machen lassen. Und sie reagierte darauf mit Zorn, mit Angst, mit Sorge um seine Gesundheit und fragt sich, ob Gott sie damit bestrafen möchte, weil sie zu wenig geistlich sei. Dritte Situation, inzwischen ist das Kind schon geboren und der Arzt sagt, ihr Kind könnte ein gewisses Syndrom haben. Ich kannte das Syndrom nicht und die Diagnose ist keine Diagnose, es ist nur eine Vermutung. Wie reagiert sie? Mit Angst, Zorn, Verzweiflung, Zweifel an Gott. Sie schleppt dann das Kind zu drei weiteren Ärzten und sie waren sich uneinig, ob das Kind irgendwelche Syndrom oder Problem hat. Jawohl. Das sind die Hausaufgaben, die ich dann in der Hand habe, beziehungsweise die du in der Hand hast. Und jetzt, was sind eure Gedanken? Was würdest du vielleicht im zweiten Gespräch besprechen wollen? Oder als Obertitel hier, was sind Tanjas Probleme? Jetzt seid ihr dran. Ein Gespräch habt ihr gehabt. Sie hat diese Hausaufgaben treu gemacht, also da war nichts auszusetzen. Also die Hausaufgaben wurden wirklich sehr gut gemacht und im Detail. Also man hat eigentlich einiges an Informationen, mit denen man arbeiten könnte.
Kannst du noch einmal zurück?
Ja, ich gehe mal zurück hier auf die drei Sorgensituationen. Die Schwangerschaft, der MRI bei ihrem Mann und die Vermutung des Arztes, des einen Arztes, dass das Kind ein gewisses Syndrom haben könnte. Also sie findet, dass das Kind sich zu langsam entwickelt, dass es zu spät krabbeln gelernt hat oder nicht krabbeln kann, das weiß ich nicht, inzwischen nicht mehr. Ja, aber die Ärzte sind sich da nicht einig, ob irgendetwas mit dem Kind vielleicht nicht stimmt oder ob doch alles in Ordnung ist.
Dass Gott das
Ja.
Es sind alles drei Situationen mit Krankheit, mit der Gesundheit.
Alle drei sind Situationen mit der Krankheit, stimmt's, ja? Ja, das sind gemeinsame rote Faden dadurch, ja? Wie würdest du darauf eingehen?
Ich würde Sie einmal fragen, weil du hast am Anfang gesagt, sie möchte ja alles in der Hand haben, sie möchte für die Familie da sein.
Mhm.
Ob sie das kann.
Okay,
das kann sie nicht.
Ja, ja, ob sie dann die Gesundheit so weit in den Griff haben könnte, dass sie diese Gefahren vermeiden könnte. So, okay. Ja, das gäbe natürlich ein kurzes Gespräch, da würde sie beschämt lächeln und sagen, ja, natürlich nicht.
Aber dann kann man eben hinweisen, dass wir da das Gold größer ist.
Mhm. Ja, das weiß ich. Was denkst du?
Das Gottesbild, das sie äußert mit ihren Gedanken.
Okay, und welche Aspekt des Gottesbilds siehst du hier?
Also das mit dem Strafen und dass sie zu wenig geistlich
sind. Mhm, zu wenig geistlich, der strafende Gott. Wie würdest du durch diese Tür eingehen? Würdest du dort anfangen?
Ich glaube, ich würde mal versuchen rauszufinden, mhm, wie sie über Gott mehr rausfinden, wie sie über Gott denken.
Mhm. Okay, ja.
Im dritten Fall geht es sogar Zweifel an Gott, und das ist schon stark.
Mhm.
Also Gottesbild, wie schon angedeutet, ist also sehr gestört.
Das Gottesbild ist gestört, ja. Das gibt sie selber zu. Also sie sagt, ihre Wahrnehmung von Gott ist, er wird ihr helfen, nachdem er allen anderen geholfen hat. Also quasi dann kommt sie als Schlusslicht und okay, jetzt habe ich allen anderen geholfen, jetzt helfe ich dir auch. Aber nicht, dass sie sagt, dass sie wirklich so denkt. Das ist einfach so, wie sie tickt, wie ihre Wahrnehmung von Gott ist. Wenn man sie fragt, ist Gott so? Ja, ich weiß, er ist nicht so. Ja, Lilly.
Also können wir davon ausgehen, dass sie wiedergeboren ist?
Oder? Ja.
Also ja. Das wäre für mich jetzt eine Frage nach, ist sie wirklich wiedergeboren?
Okay.
Also nicht, dass man dann kein Problem mehr hat, aber einfach, fände ich eine wichtige Frage,
das sicherstellen.
Genau.
Mhm. Ja. Machst du das hier an irgendetwas Konkretes fest, oder diese Frage, ob sie wirklich wiedergeboren ist, oder?
Schon auch mit dem Gottesbild, das sie hat.
Mhm.
Woher kommt das? Ist sie so aufgezogen worden, oder, ja?
Jetzt versuche ich mich daran zu erinnern, sie ist, glaube ich, christlich aufgewachsen. Nein, sie ist nicht christlich aufgewachsen, ist wahrscheinlich aber in eher so gesetzliche Gemeinden, wo diese Gedanken durchaus dann einen Platz hat. Ich habe sie in der Seelsorge als recht offene, fromme, gottliebende Frau erlebt, also ernsthaft bemüht, ihr Gottesbild in Ordnung zu bringen. Nicht jeder meldet sich freiwillig für die Seelsorge, wenn 40 Leute zuschauen. Sagen, nein, ich brauche Hilfe. Güte.
Wie würdest du das bewerten, wenn ich würde sagen, sollte man dort anknüpfen, dass sie doch versucht, ihre ganze Problematik in der Beziehung zu Gott zu sehen. Ich meine, das ist schon eine grosse Ressource, oder? Viele Leute haben den Anknüpfungspunkt gar nicht oder sind schon weiter weg. Sie versucht doch, so wie ich jetzt da meine zu sehen, sie versucht von Anfang an da von Gott her zu verstehen, was ihr passiert.
Mhm. Also ich denke, die
Verknüpfung,
das macht unsere Arbeit viel leichter. Ja. Mhm. Sie sieht
dass
das Ganze,
das auch reflektiert und sagt,
sie ermutigt und sagt, du hast begriffen, das hat eigentlich mit der Beziehung mit Gott zu tun. Ja, durchaus.
Das Zweite, was mir auch noch aufgefallen ist, alle die drei Punkte sind die stehen eigentlich auf dem Fundament von Vermutungen. Oder?
Mhm.
Es ist nichts Konkretes, was ihr passiert ist, sondern das sind Erwartungsängste. Oder?
Ja. Ja, ja.
Sachen, die könnten.
Das sind klassische.
Da gibt's ja noch wahnsinnig viel Auswahl.
Ja, ja.
Alles könnte
sein. Klassische Sorgen. Ja. Es könnte vielleicht, mhm, oder? Mhm. Und natürlich dann, ihr Mann hat die Kopfschmerzen und geht in den MRI und in ihrem Film ist sie schon Witwe und wie geht sie ohne Mann um und
ja,
oder?
Und ja, wie du das Beispiel gebracht hast von den Riesen, mhm, im Land Kanaan, sie sieht die Riesen, oder?
Ja.
Das sind lauter Riesen, oder?
Also sie ist kleiner als ein Heuschrecke, mhm, da. Ja.
Hätte sie auch das
Selbstwertgefühl? So. Das weiß ich nicht, wie sie das. Also, vielleicht ein bisschen schwer, diese Kategorie zu benutzen. Ich habe das nicht, also würde das auch nicht benutzen. Es hat, also, sie nimmt sich selber, das sieht man, zwischendurch als ungeistlich oder zu wenig geistlich wahr. Aber wenn man die Situation anschaut, kann man sagen: Ja, aber. Etwas Wahres ist auch an diesem Selbstvorwurf. Also ihre Beziehung mit dem Herrn ist nicht so in Höhenflug. Sonstige Gedanken? Ja, gern.
Sie hat Gott bittet, dass das Kind wieder so sterben, wenn es krank ist. Und man kann ja dann sagen, aber Gott hat jetzt das Kind leben lassen.
Mhm.
Also hat er ermutigt ihr das zu, er hat ihr das so gegeben.
Also das würde sie keinen Moment abstreiten. Ja, sie weiß das. Aber ihre Furcht ist nicht, dass das Kind stirbt. Oder habt ihr das registriert?
Ja, dass sie es schafft mit dem Kind.
Ja. Das Schlimmste wäre nicht, mein Kind stirbt, sondern mein Kind ist behindert und es kostet mir extrem viel Geduld und Einsatz, um es zu versorgen. Ja.
Also am Anfang ist zum Ausdruck kommen, dass sie sich eigentlich ein sorgenfreies oder problemfreies Leben voraussetzt oder wünscht.
Ja, okay, wünscht. Mhm. Also es wäre so ihr Traumziel zum Beispiel. Okay. Mhm. Ja.
Also ich würde ihr sagen, die Schwierigkeiten, die sie gesehen, müssen sie als Herausforderung annehmen und dass sie wirklich im Glauben stark wird und auch sonst einfach stark wird und Gott sie braucht und, ihre, und die Stärke dann ihr zugut wird,
mhm,
ihre hilft und der Aufgabe,
das
die
ist,
ihr von Gott übertragen,
ja,
wird.
Das ist das Ziel. Wie kommen wir dorthin?
Hör
auf, dich zu sorgen.
Stop it.
Ja.
Die Gesetzlichkeit, die du erwähnt hast, die spielt ja da ganz stark. Oder?
Ja.
Das Verdienstdenken. Oder? Ich habe Fehler gemacht und darum bestraft mich Gott. Ich müsste geistlicher sein, dann würde er mich dann entsprechend belohnen und so. Mhm.
Kann erst wieder zu ihm kommen, wenn ich zwei Tage mich benommen habe.
Ja. Gottes Gnade,
ja,
müsste unbedingt ganz fest dran geschafft werden, mhm, Gottes Gnade zu erkennen und anzunehmen.
Also das ist keine, Situation von zwei Sitzungen und ein paar Zusprüche und geh und sündige hinfort nicht mehr.
Ja.
Ja, du wolltest was sagen, oder? Mhm. Wie soll Gott groß gemacht werden in ihrer Schwachheit?
Das ist jetzt der Punkt. Oder?
Das ist der Punkt, okay. Amen.
Ja.
Nochmal? Ja? Eine von euch. Ja, welche Eigenschaften würdet ihr betonen wollen? Seine Liebe, okay. Seine Gnade, okay.
Dass er immer gut ist.
Hm?
Dass er immer gut ist.
Dass er immer gut ist, okay.
offen ist zu ihm.
Wegen mal offen zu ihm.
Dass sie immer kann kommen, wenn sie das Gefühl hat, sie hätte alles verkehrt.
Genau, ja, dass sie kommen kann, auch wenn sie versagt hat. Ja,
dass sie eben erst recht soll kommen.
Mhm, erst recht dann.
Einen guten Plan haben wir, also dass er überhaupt einen Plan hat.
Aha, das ist jetzt eine ganz andere Eigenschaft von Gott.
Oder? Dass sie Sündenvergebung hat.
Sündenvergebung, aber kommen wir zurück. Mhm. Welche Eigenschaft wäre das? Okay, das ist so. Versteht ihr, wie das anders ist, oder? Die eine ist irgendwie, Gott ist gnädig und liebevoll, du kannst zu ihm kommen. Das andere ist, eine ganz andere Schiene zu fahren. Gott hat einen guten Plan mit dir. Mhm. Das, was deinem Sohn, was deinem Mann, was dir passiert, das hat Gott im Griff. Mhm. Ja, Peter.
Das wird zu dem Facebook, dass ihr irgendwie Facebook liest.
Ja.
Dass Gott verschiedene Pläne hat und alle sind souverän und gut. Also, dass nicht jedes Leben gleich ist, dass man es da nicht kann vergleichen und dann impulsiversüchtig sein. Aber dass es eben ein guter Plan ist. Und
was lernt ihr über sie, dass sie Facebook meidet?
Ja, sie meint, alle anderen haben es besser als sie.
Alle anderen haben es besser.
Sie meint ja auch, dass Gott ihr zuletzt wird helfen.
Gott hilft ihr zuletzt.
Da könnte man auch meinen, wenn man Facebook hineinschaut, oder?
Also das kann man schnell meinen in Facebook, ja?
Das sind alle so super drauf.
Ja.
Nur, dass sie das Weg haben, wo andere haben.
Ja, also Neid hat sie aufgelistet als eine von ihren Problemen. Und damit ich nicht in Neid falle, gehe ich gar nicht auf Facebook ein. Was habt ihr gerade gelernt?
Das Vermeiden von der Realität. Ich meine, es gibt Leute, die haben Erfolg, das prosperiert, das läuft gut, und dann gibt es die anderen, die es schwierig und herausfordernd haben.
Okay, es ist ein Weg. Wer hat es dann in seinem Vortrag, glaube ich, du hast es gesagt. Also man versucht einen Weg, um die Angst herum zu machen, Angst zu vermeiden. Also das ist eindeutig diese Vermeidungstaktik, oder? Nicht, ja, ich kann das anschauen und dem Sinn konfrontiere meine Ängste. Aha, ihr Kind kann mit 6 Monaten schon stehen. Mach doch! ja. Nein, sie geht in dem Sinn, macht einen Bogen um das Problem.
Ich glaube, es ist ein ganz anderer Aspekt. Oder wenn sie meint, das Kind entwickelt sich nicht gleich, vielleicht braucht es auch noch eine Fachperson, wo man involviert, wo ihr das kann sagen, wie das Kind sich entwickelt und dass halt das eine bei dem weiter ist und bei dem anderen ein bisschen weniger weit und dass das halt völlig normal kann sein.
Okay. Wenn ich gefragt hätte, ich habe nicht gefragt, aber im Laufe der Wochen dann, wo mehr Informationen gekommen ist, sie hat x-Fachpersonen. Und wenn da eine Fachperson sagt, ach, ist im Rahmen, was macht sie? Geht zum Nächsten. Warum? Weil die Angst dirigiert, oder? Ja, der ist nicht zuverlässig. Dann schleppt sie den Kind zum nächsten Arzt und sagt, ja, es ist schon ein bisschen verspätet. Oh, auf den hört sie dann. Aber das ist nicht anders als du und als ich, oder? Wir sind die Ängste, sie sitzen nicht irgendwie am Rand von unserem Herzen, sondern im Herzzentrale drin. Das hat mit unserer Gottesbeziehung und so weiter zu tun. Und entsprechend suchen wir uns die Ratgeber aus. Also ich gehe mal weiter und fasse zusammen, was wir dann in der zweiten Sitzung gemacht haben. Also hier sind zuerst meine Analyse, was Tanjas Probleme war. Das habe ich dann für mich selber aufgeschrieben. Also erstens, kein Blick für Gottes Souveränität und seine Absichten. Also Gott ist hier nicht im Spiel oder nicht im Bild, wenn sie beschreibt, was mit dem Kind da vielleicht nicht in Ordnung ist. Dann sagt sie nicht, Gott hat das mir gegeben oder Gott meint was Gutes damit, Gott erscheint nicht. Ich habe Angst, das. Punkt. Ihre Gebete sind entsprechend für ein bequemes Leben und nicht für Heiligung. Darum eben lieber Facebook meiden, als sagen, ach Herr, es tut mir leid, was alles in mein Herz vorkommt hier, wenn ich das mache. Es löst das Problem des Neides nicht, wenn ich Facebook ausschalte, sondern ich brauche das Kreuz. Zweitens, Gott selber spielen. Sie sieht sich als Tröster und Beschützer von ihrem Mann, von ihrem Kind und so weiter, aber kann das nicht erfüllen. Sie versagt. Sie wäre nicht imstande zu garantieren, dass der Mann keinen Kopftumor hat. Andere sollen nicht leiden müssen, aber eben, sie kann das nicht in der Hand halten. Und das Dritte, was ihr schon darauf hingewiesen habt, das Verständnis der Gnade Gottes, kann nur als Gehorsamer zu Gott kommen. Zwei der Tage büßen, könnte man sagen, warten, wenn sie versagt hat. Okay? Gut, also soweit, glaube ich, sind wir bis jetzt gut gekommen. Also, zweites Gespräch. Ich habe mit der Frage angefangen, was hast du gelernt von den Hausaufgaben? Dass mein Herz schlimm ist, ein schwarzer Fleck. Dann erzählt sie eine Begebenheit, die schon etwas länger zurück lag. Sie verletzte sich bei Sportübungen, die sie machte zu Hause. Ihr Kind war 3 Monate alt und sie musste ins Krankenhaus und war sehr besorgt. Das Kind entwickelte sich nämlich zu langsam und wenn sie es nicht fördert, wird es nicht krabbeln können. Und dann Zitat, wenn ich es nicht baue, so wird nichts gebaut. Wenn ich es nicht, so wird das Kind auch nicht und ist drum besorgt. Hört ihr Themen von dem Wochenende?
Sie muss alles machen.
Ja, alles liegt bei ihr.
Alles,
ja, du bist selber verantwortlich, du musst. Und wenn man nicht kann, dann eben Sorge, Angst, Bangen und so weiter. Wir lasen dann die Stelle über Salomos Traum. Salomo hatte diesen Traum und der Herr ist zu ihm gekommen und hat gesagt, bitte, was ich dir geben soll. Und ich habe ihr gesagt, du musst es dir so vorstellen, wie es bei Salomo war. Das ist kein Flaschengeist, der sagt, ich erfülle dir 3 oder 30 Wünsche oder so, sondern du hast einen Wunsch, Tanja. Wie Salomo damals, oder? Der Herr lobt ihn, weil mit seinem einen Wunsch hat er nicht für Reichtum oder für Erfolg im Krieg und so weiter gebeten, sondern für Weisheit. Okay, Tanja, wenn du einen Wunsch hättest, ein, was wäre dieser Wunsch? Zuerst hat sie reagiert und gesagt, ja, Herr, nimm mich gerade zu dir. Dann habe ich so ein bisschen nachgebohrt und gefragt, ja, okay, das wäre zwar schön, aber jetzt so in Bezug auf dieses Leben, so wie lebst du, was wäre so ein Wunsch in einer normalen Woche? Dann hat sie gesagt, ja, ich weiß, was ich sagen sollte. Ja, ich bin nicht interessiert, was du sagen solltest, sondern was würdest du dir tatsächlich, oder was wünschst du dir tatsächlich? Ja, gib mir ein einfaches, glückliches, problemfreies Leben. Lass dein Angesicht auf uns scheinen. Interessante Formulierung. Hä? Gib mir konstante Friede. Besitz und Geld wäre zwar schön, aber ich bin nicht besorgt, wenn wir gesund sind. Und der Seelsorger, also ich, arbeitete zunächst damit Fragen über Hiob. Nehmen wir Hiobs Situation. Was nahm Gott weg und was gab er? Jetzt könnt ihr mir helfen. Was nahm Gott von Hiob weg?
Gesundheit,
ja, Gesundheit,
Familie.
Reichtum, Familie, so weiter. Was gab er ihm?
Sich selbst.
Sich selbst, ja. Also hat diese Erfahrung im Hiobs Leben Hiob weitergebracht?
Ja.
Was sagt er am Schluss? Ich hatte von dir
nur vom
Hören sagen. Früher hat mein Auge dich gesehen. Okay? Dann habe ich, also er litt, aber Gott wurde verherrlicht und er kam Gott näher. Also, was tat Gott mit Hiob? Gott nahm Hiob alles weg. Gott liebte Hiob. Gott brauchte Hiob, um sich zu verherrlichen. Und eigentlich diese 3 Punkte haben wir dann so groß aufgeschrieben. Er nahm Hiob alles weg, er verherrlichte sich und er liebte Hiob dabei. Hiob kam Gott näher. Und dann habe ich sie gefragt, würdest du auf diesen Tausch eingehen? Tanja, ich gebe dir Leiden, aber du kommst mir näher. Ja oder nein? Das ist eine gute diagnostische Frage, oder? Und was denkt ihr, was hat sie geantwortet?
Eigentlich ja, aber...
Eigentlich ja, aber...
Ich weiß, was ich antworten müsste.
Ich weiß, was ich antworten müsste. Eigentlich ist sie einen Schritt sogar darüber hinausgegangen. So mehr oder weniger, es schaudert mich davor, aber ja, irgendwie, oder doch nicht, oder, aber, ja, so. Aber nicht ablehnen, das gibt es bei manchen, die sagen, nein, auf keinen Fall, lass mich in Ruhe, oder so der nächste Stufe wäre vielleicht dann eine andere Stufe, wenn die Person sagen würde, nein, ich hätte lieber mein bequemes Leben. Und sie rotiert und schaltet und weiß, das ist aber nicht mein Glaube an Gott. Ja, ich weiß, ich lebe so, aber wenn du mich fragst, was ich... okay, hier bin ich. Oder doch nicht. Irgendwie so diese Spagat. Mhm. Aber hat mich ermutigt, oder, wo sie stand. Gut, genau. Würdest du auf diesen Tausch eingehen? Jetzt muss ich gucken. Ja, das ist dann das dritte Gespräch, okay. Ich habe ihr dann die Hausaufgabe gegeben, weiter über diese Salomo-Frage nachzudenken und das Tagebuch dann weiterzuführen. Also das Tagebuch ist ein Werkzeug, das wir sehr häufig benutzen. Das sind so mehr oder weniger einfach die Situationen, die im Laufe der normalen Woche aufkommen, die Sorgen bereiten. Und dann schreibst du auf, wann das war. Also nicht, diese Woche habe ich mich um die Gesundheit meines Kindes besorgt. Das ist zu pauschal, zu allgemein. Nein, an welchem Tag, in welcher Zeit, welche Situation hat es gegeben und wie hast du gerade in diese Situation reagiert? Weil wir gehen nicht davon aus, dass die Person ihr eigenes Herz kennt, denn das Herz ist trügerisch. Okay. Und wen betrügt es als erster? Sich selber. Also wenn sie sagt, nein, mein Herz ist nicht so, dann ist das alles okay, das meinst du, aber das muss nicht stimmen. Hingegen, wenn wir etwas Konkretes haben, eine konkrete Situation, wie hast du reagiert, dann sehen wir, was eben der tatsächliche Glaube oder tatsächliche Werte dann in ihrem Herzen waren. Also Tagebuch soll sie weiterführen und eben über diese Salomo-Frage dann nachdenken. Und Hiob, ich habe es hier nicht aufgeschrieben, aber sie sollte in Hiob lesen. Und so die Hiob-Aufgabe vertiefen. Ich springe gleich vielleicht dann stelle ich doch hier eine Zwischenfrage an euch. Was denkt ihr, ist passiert zwischen Woche 2 und 3? Oder einen Schritt zurück. Was findest du hilfreich da an dieses zweite Gespräch? Oder nicht so hilfreich?
Also, die hat sich der Situation gestellt.
Also, jetzt mit dieser Salmo-Frage meinst
ja,
du?
Also
okay, sie hat sich der Situation gestellt. Also, man hat gesehen, dass sie es wirklich ernst meint mit dem Herrn.
Und vielleicht die Idee, vorher hat sie gemeint, da ist etwas verkehrt gegangen, weil ich zu wenig geistlich bin. Mhm. Ein Beispiel von Hiob merkt sie, Gott hat den Hiob gern gehabt.
Okay, genau. Also Hiob ist ein sehr passendes Beispiel, weil ihm ist das nicht so ergangen, weil er schlecht war. Also von dem her hat der Seelsorger, glaube ich, eine gute Wahl getroffen.
Für mich wäre auch noch die Frage, wie mich herausfordert, die letzte Frage da. Wenn Gott der ist, der mir all das weggenommen hat, Wollte ich denn den Gott näher kennenlernen?
Ermutigend, dass sie zu dem eigentlich Ja sagte.
Dass da doch eine Liebe um ihn ist, wenn er so etwas macht. Also, ja, man kann ja Gottes Handeln im Leid kann man ja auch so erfahren, dass man ihn dann noch mehr ablehnt. Also wenn er so etwas macht, dann will ich mit dem nichts zu tun haben.
Und Gott sei Dank, bei ihr scheint das weniger der Fall zu sein. Ja. Also es ist weniger, also sie hat so diese Formulierungen, dass sie mit Gott hadert und so weiter, aber das ist so, wie ich das verstanden habe, so im Gespräch mit ihm klagen und hadern. Und nicht irgendwie so, lass mich in Ruhe oder Rückzug und so weiter. Das kommt, wenn sie versagt. Aber nicht unbedingt wegen dem Leiden. Also, was denkt ihr? Wir haben eigentlich hier zwei Glaubensinhalte, oder? Ihr faktischer Glaube und ihr Glaube, den sie bekennt. Versteht ihr? Würdet ihr mir zustimmen? Also in dem einen Glauben, ich möchte nichts anderes als nur ein bequemes Leben, und in dem anderen Glauben, nein, ich möchte Gott verherrlichen. Ist das typisch oder atypisch? Was denkt ihr? Das gibt es bei jedem Hilfesuchenden. Einerseits fragen, was ist der faktische Glaube, und andererseits dann, wenn die Person wirklich wiedergeboren ist, ist ein ganz anderer Glaube hier am Arbeiten. Okay, ich springe gleich dann zum dritten Sitzung, dann haben wir eine weitere Chance für Diskussion. Also im dritten Gespräch, sie kommt, setzt sich, ich frage, wie geht es dir? Es geht, ich bin ruhig, ich bin in Frieden. Erzähl. Ich sehe, dass ich es nicht schaffe, alles unter meiner Kontrolle zu haben und bin entspannt. Sie erzählt dann ein Beispiel aus der Woche. Ihr Kind ist im Laufgitter umgekippt und gefallen. Vor 2 Monaten wäre ich zum Doktor gegangen, hat sie gesagt. Ich bin ruhig geblieben. Er fiel ja im Laufgitter, und Gott sorgte dafür, dass gerade dort eine Decke war. Gott hat alles im Griff. Selbst wenn ich etwas verändern wollte, kann ich es doch nicht. Dann erzählt sie weiter, ich habe die Salomo-Frage beantwortet, immer wieder durch die Woche, aber es ist schwer, danach zu leben. Und dann erzählt sie, dass sie ihr Hiob besuchte. Eine Freundin, die biblische Seelsorge studiert und mit ihrer schmerzhaften Krankheit zufrieden ist. Und diese Freundin ermutigte Tanja, ihr eigenes Herz tief zu erforschen. Gott fragt dich, Tanja. Was willst du wirklich? Ich erkenne, sagt sie, dass ich anderes will und nicht nur Gott. Und drum hat sie Sorgen und Schmerz und Groll. Und sie sagt, aber ich will dich allein herbegehren. Sie liest auch das Buch Hiob, sagt, das ist schwer zu verdauen. Sie erinnert sich immer wieder dran, was Gott tut, sich verherrlichen, Hiob lieben. Oder? Erinnert euch an diese 3 Punkte, die wir gemacht haben. Gott nahm Hiob alles weg, aber darin verherrlicht er sich und liebte Hiob. Diese Platte hat sie dann x-mal dann gespielt unter der Woche. Dann haben wir in der Sitzung Römer 1 zusammen angeschaut, damit sie das Wesen der Sünde als einen Tausch im Herzen, Gott wird ausgetauscht gegen etwas Geschaffenem. Und ich habe ihr dann, also das dauert natürlich einige Zeit, weil es ist nicht nur, dass wir die Stelle lesen, sondern es wird erklärt und ich frage, also welches Wort kommt hier in Römer 1, 3 mal vor, dann liest sie und vielleicht stolpert sie ein bisschen, dann sage ich, ja, guck mal in Vers 22 und Vers 24 oder was immer die sind. Aha, ja, Tausch, okay, was wird getauscht? Ja, Gott wird ausgetauscht. Gegen? Ja, gegen die Schöpfung. Okay, und was könnte das sein? Alles, was Gott nicht ist. Also, geben wir ein paar Beispiele, oder? Und so im Gespräch dann kommen wir weiter, bis sie sieht, dass Römer 1 eben nicht nur diese theoretische Wahrheiten vermittelt, sondern konkret in ihr Leben. Also, Hausaufgabe Nummer 1, führe das Tagebuch weiter, also konkrete Situationen, in der die Sorgen vorkommen. Hausaufgabe 2, schreibe auf, was an Sorgen so schlimm ist. Warum sind Sorgen übel? Was sagt die Bibel darüber? Und dritte Hausaufgabe, schreibe für jede Sorgensituation 2 kurze Psalmen. Ein echter Psalm, das heißt ihr Gedanken vor Gott oder ihr Gebet, was sie Gott sagt, und ein Antipsalm. Kennt ihr das, ein Antipsalm? Also, der echte Psalm wäre zum Beispiel, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und der Antipsalm der Angst würde heißen, der Herr kümmert sich nicht um mich, mir wird alles mangeln. Okay, sie soll für jede Sorgensituation einen Psalm und einen Antipsalm schreiben. Glaube. Also, jetzt sind wir wieder. Also, was sind eure Gedanken? Was würdest du im nächsten Gespräch vielleicht besprechen wollen? Und habt ihr irgendwelche Bedenken? Ich lasse hier das offen für die Hausaufgaben. Was denkt ihr? Ist das dritte Gespräch? Hilf mir. Wie verstehen wir, was passiert ist? Wo steht sie?
Gott kommt in die Geschichte rein. Das ist,
Gott kommt in die Geschichte. Okay. Ist sie weiter als vorher? Einiges. Okay. Was für eine Rolle spielt Gott in dieser Geschichte, Peter?
Er kreiert die Situationen.
Also er ist nicht nur da zum Trösten und Mitweinen, oder? Sondern sie sieht ihn schon als derjenige am Steuerrad. Sonst?
Dass es auch schon Auswirkungen hat. Also was Ihre Beschreibung von vorher, also mit dem Ihre Reaktion auf, dass der Sohn im Laufgitter gefallen ist, also sie ist gelassener geworden und hat trotzdem Frieden, weil sie merkt, es hat sich auch bei mir was geändert, ich renne nicht sogleich zum Arzt, sondern ich habe jetzt gesehen, Gott hatte die Hand drin und hat geschaut, dass da eine Decke ist, dass das Kind nicht wirklich schwer fällt. Sind ja die kleinen Schritte und wenn
also kleine Schritte.
Es verändert sich ja das Gottesbild in ganz in konkreten Situationen.
Aber Gottesbild ist schon ein Stück weit anders geworden, genau. Und das hat praktische Auswirkungen in konkrete Lebenssituationen. Ist das der Durchbruch? Blick skeptisch?
Nein.
Warum ist das kein Durchbruch?
Ich denke, es fehlt noch die Dynamik des Evangeliums.
Aha, okay. Was wäre denn die Dynamik des Evangeliums hier?
Zu erkennen, wo ich eben nicht die Sicht des Glaubens habe, wie wir heute Morgen gehört haben, sondern eben aus eigener Kraft ist mich bemühe und wie der Herr sagt, dass wir es eben nicht aus eigener Kraft können und dass mich das zum Kreuz bringt, dass ich sagen kann, Jesus, es tut mir leid, ich wollte es wieder aus eigener Kraft probieren, vergib mir und so wieder neue Vergebung in Anspruch nehmen.
Denkst du, dass dieses zum Kreuz kommen und Vergebung suchen, ist das eigentlich passiert in der Woche? Von dem zu beurteilen oder zu urteilen, was wir haben.
Es ist mal vorher. Ein paar Folien vorher. Aber es ist jetzt immer alles noch, es bewegt sich so im Situativen. Noch nicht so sehr in der Haltung. Ich meine, Gott hat das Kind beschützt vor dem Fallen, aber da hilft ihr noch nicht. Jedes Handeln Gottes an ihrem Kind
anzunehmen.
Okay, versteht ihr die Bemerkung? Es bewegt sich im Situativen. Was bedeutet das? Weniger in ihrer Haltung. Also was ist das Situative?
Also sie hat einen anderen Blick auf die Situation,
ja,
aber noch nicht ein tieferes Verständnis, wie ihre Freundin gesagt hat, dass sie ihr Herz besser erforscht hat.
Okay, was hat sie über ihr Herz gesagt?
Das
ist ein schwarzer Fleck. Sie hat ihre Sündhaftigkeit, ihre Verdorbenheit, hat sie auch dieses Wort in den Mund genommen, gesehen.
Mhm.
Aber was hat sie sonst über ihr Herz gesagt?
Nicht viel.
Sie hat allgemein gesagt, ich sehe, dass ich etwas anderes will als Gott. Und Herr, dich will ich alleine begehren. Das ist schon gut. Ist das eine Einsicht, über was sie anstatt Gott begehren will? Das ist noch nicht da. Mhm. Oder? Sie hat in dem Sinne nicht konkret gesagt, ich will, dass mein Leben so und 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 so aussieht und nach diesen Schemen läuft und das mit anderen Leuten so und das verwerfe ich alles und also so konkret ist sie noch nicht.
Sie hat ja schon am Anfang sich darüber beklagt, dass sie nicht genug geistlich ist, oder?
Mhm.
Und da hat sie aus einem gesetzlichen Verständnis heraus, also das könnte immer noch da sein.
Mhm. Ja, also man geht davon aus.
Ja, ich schaffe es noch nicht, oder? Ich schaffe es noch nicht.
Also ich glaube, sie hat immer noch, das was sie begehrt, ist Sicherheit, oder? Mhm. Ganz stark. Und vorhin hat sie gemeint, sie muss selber verantwortlich sein für ihre Sicherheit und jetzt ist Gott da, wo ihre Sicherheit gibt, aber der Fokus ist immer noch auf der Sicherheit und nicht auf Gott.
Mhm.
Ich denke, dort ist ein Bereich, wo noch schwierig ist zu entdecken, aber wo ich denke, dort müssen wir nochmal hinschauen. Willst du die Sicherheit mehr als Gott?
Mhm.
Und Gott ist der Diener, der mir Sicherheit, und da hat sie gemerkt beim Kind, Gott kann tatsächlich mir Sicherheit geben.
Ja. Also, es ist nicht zu, wir wollen es nicht schmälern, was Gott getan hat.
Genau.
Oder?
Nein, nein.
Weil es ist schon wahnsinnig, dass sie in einer Situation, wo das Kind sich verletzt haben könnte, doch nicht sofort zum Arzt rennt. Das ist schon ein großer Sieg für sie. Oder? Also so weit, wie wir wünschen, dass sie wäre, dass wenn das Kind sich doch verletzt hätte, dass sie sagen würde, Gott hat das im Griff. Also so weit ist sie noch nicht, wahrscheinlich. Aber das ist schon ein gewaltiger Schritt vorwärts.
Das ist so ein bisschen in einer unreiferen Phase vom Lernen, wo Gott das Volk Israel rausgeführt hat aus Ägypten, hat er sie am Anfang noch nicht so herausfordernde Situationen gelassen. Da heisst es an einer Stelle, damit sie nicht mutlos werden. Oder?
Mhm.
Also er hat sie verschont vor den Kämpfen und vor den wilden Tieren und so.
Ja, ja.
Es ist
also
ein Start,
Gott verschont oder? Sie
ja.
auch hier ein Stück weit.
Ja.
Ja. Hilf mir mit den Hausaufgaben 2 und 3. Was erhofft sich der Seelsorger von Hausaufgabe 2? Warum gibt er diese Hausaufgabe?
Dass wir mit unseren Sorgen dem Leben nicht eine Elle hinzufügen können. Also eigentlich, dass eben diese, ich meine, ich kenne das ja auch aus einem eigenen Leben, dass wenn man denkt, wenn das passiert oder dies passiert, dann, man versucht sich das alles irgendwie so zurechtzulegen und am Schluss muss man sagen, man hat es ja eh nicht im Griff. Das
okay.
Ist eigentlich,
also deine Antwort wäre, wenn sie nächste Woche zurückkommt und sagt, weißt du, was so schlimm an Sorgen ist? Sie bringen nichts.
Nein, nicht, sie bringen nichts im Sinne von, der Herr sagt, er sorgt für euch. Also, dass ich etwas von Gottes Wesen oder Charakter, wie sie gesagt hat, sie möchte eigentlich für alles aufkommen, alle trösten, für alle.
Okay,
da sein,
und in einem Satz zusammengefasst, wenn. Was würdest du.
Ich bin nicht Gott.
Okay, weißt du, was so schlimm an Sorgen ist, dass.
Dass ich versuche, Gott zu sein.
Dass ich versuche, Gott zu sein, okay?
Und dass sie macht Gott
Zornig verärgern. Oder? Der Herr Jesus hat ziemlich deutlich geredet, oder? Er hat nicht einfach gesagt, nein, wir müssen euch keine Sorge machen. Sondern er hat gesagt, ja, ungläubiges Geschlecht, wie lange muss ich euch ertragen?
Ja.
Also das ist etwas, wo mir Gott herausfordert. Oder?
Ja, also Gott nicht zu vertrauen.
Mhm.
Was ist daran so schlimm?
Schlimm ist, in den Sorgen aufzugehen und diese sogar noch zu pflegen. Also dass man noch vielleicht darin lebt und dass man nicht erkennt, dass das schlimm ist, dass man.
Okay, und was bedeutet das? Du bist auf dem richtigen Weg. Was bedeutet das, vor dem Herrn schlimm?
Ja, wie wir das gehört haben, der Herr sagt, man solle alle Sorgen auf ihn werfen, weil wir sie nicht beherrschen.
Okay, und wenn wir uns sorgen, was ist dran so schlimm?
Wir machen ihn zum Lügner.
Ja, wir kränken ihn,
ja.
Oder? Also die Seelsorge hofft, dass was sie bringt dann als Hausaufgabe eine Woche später ist, weißt du, was so schlimm meine Sorgen sind? Nicht, dass sie nichts bringen, nicht, dass ich das nicht kann, sondern ich kränke meinen Herrn. Oder die Sündhaftigkeit der Sorgen, hofft er zu hören. Oder was sagt die Bibel darüber? Darum, das war Teil der Hausaufgabe. Was erhofft er sich bei Hausaufgabe 3?
Selbsterkenntnis.
Mhm. Was für Selbsterkenntnis?
Dass sie merkt, was sie eigentlich sagt.
Mhm. Okay, vor allem in dem Antipsalm dann.
Mhm.
Okay. Mhm. Warum muss, ja, Peter?
Also es wird ja ein Widerspruch sein zwischen den zwei Psalmen und Antipsalmen. Also wird sich müssen sagen, was ist jetzt Wahrheit oder wo ist Sache?
Also, hilf uns, darf ich dich so herausfordern. Also das Kind kippt um im Laufgitter, weint, schreit und so weiter, wie Kinder tun, wenn sie umkippen im Laufgitter, oder? Und sie ist nicht zum Arzt gerannt. Also was wäre der Psalm und was wäre der Antipsalm? Zwei Zeilen. Also
Psalm wäre etwas, du hast es auf Händen getragen. Oder?
Du hast es auf Händen getragen, okay.
Engel drumherum gestellt.
Engel drumherum gestellt, okay.
Ja.
Und der Antipsalm?
Du hast es einfach fallen lassen, oder?
Ja. Das fallen lassen. Wenn ich nicht selber schaue,
dann passiert
etwas. Okay. Ja, also. Der Seelsorger hofft sich, dass diese Psalmen möglichst parallel sind. Versteht ihr? Also totaler Kontrast, aber eigentlich das absolut vom Gleichen redend. Dass die erste Zeile beide so sich um diesen Fallen im Laufgitter geht und die zweite Zeile irgendwie, was tut Gott drin und so weiter. Also möglichst, dass sie krass sieht, das will ich nicht. Diese Sorgenpsalm, und das will ich. So, das fassen wir zusammen. Wie ging es weiter? Ihre Hausaufgabe zeigte, dass sie das Übel des Sorgens nicht in seiner Sündhaftigkeit sah, sondern in den schlechten Folgen. Ihr richtiger Psalm war immer allgemein. Gott, du gibst mir Gutes. Was bedeutet das? In Ihrer Welt, was wird das wohl bedeuten?
Gott, du bist mein Diener.
Ja, du gibst mir, welche sehen, du schützt mein Kind und so weiter. Oder?
Gesundheit.
Genau, aber nicht unbedingt. Was wäre das Gute, wenn der Psalmist schreibt in der Bibel, Herr, du gibst mir Gutes, was meint er?
Alles, was du mir gibst, ist gut.
Ja, aber wenn er auf etwas eingeht und sagt, Herr, du überschüttest mich mit Gutem. Was steht das an vorderster Stelle?
Gottes Fürsorge oder Gottes überfließende Segen.
Reichtum, Gesundheit.
Nein, sein Wesen an sich.
Aha, sich selber.
Sich selber, ja.
Sündenvergebung, Reinigung, Veränderung. Das meint der Herr natürlich damit, du überschüttest mich mit Gutem. Ja, wenn sie sagt, Herr, du gibst mir Gutes, der sagt, ich habe dann in einer der Sitzungen gefragt, okay, hier hast du geschrieben, Herr, du gibst mir Gutes. Was ist Gutes? Ja, Gesundheit und so. Okay. Der Antipsalm hingegen war konkret. Also ganz konkrete Ängste, das Kind wird krank und was ich gehofft habe, ist, dass sie klickt und sieht, Moment, nein, das Kind wird krank und ich muss verzweifeln. Das Kind wird krank, aber du hast es in der Hand. Das wäre so parallel. Aber stattdessen gab es hier so eben ganz konkrete, furchtbare, angstgetriebene Antipsalmen und hier so ganz allgemeine, fromme Sprüche. Okay, dann drum, wir müssten die biblische Logik von Baum und Wurzel einige Male wiederholen. Wir gaben uns Mühe, die gesammelten Situationen, also aus dem Tagebuch, dann zu analysieren, um ihr wahres Herzensproblem treffender zu sehen. Was steckt dahinter? Hier sind die Früchte überall, aber was ist dann die Wurzel? Einmal haben wir eben diesen Baum dann gemalt. Und ich habe die Hausaufgabe genommen, was ist so schlimm an Sorgen? Ich sage, okay, gehen wir durch die Hausaufgabe durch und du platzierst das dann auf diese Zeichnung. Habe ich vorgelesen, Frucht oder Wurzel? Frucht. Okay. Nächster Satz, Frucht oder Wurzel? Frucht. Nächster Satz, Frucht oder Wurzel? Frucht. Durch die ganze Hausaufgabe gegangen und was der Baum ist voll behangen und vom Wurzel war nichts. Ja, dann hat sie es natürlich dann gesehen. Ui, das, was ich eigentlich als schlecht wahrnehme, sind die Folgen. Also, biblische Logik einige Male wiederholt. Und dann Ivan, ihr Mann, wurde auch als Hilfe herbeigezogen. Das war auch ganz interessant, weil er eben, wie hat sie ihn beschrieben?
Sehr biblisch.
Sehr biblisch. Da habe ich gesagt, ja, dann kann er helfen. Da habe ich gesagt, ja, lass deinen Mann dir helfen. Oh, da ist sie so... Was ist denn hier los? Und, das war eine große Überwindung für sie, dann überhaupt sich ihrem Mann anzuvertrauen und so weiter. Und Überraschung, der hat geholfen. Und nach dem siebten Gespräch war ihr das Herzensproblem als Götzendienst klarer denn je. Sie war zum Teil verzweifelt, also ich bin unverbesserlich, aber sie ging damit zu Jesus. Also das Training ging eben nur diese 7 Wochen. Und ich denke, wir haben es geschafft, in diesen 7 Wochen eine gute Diagnose zu machen, dass sie am Schluss wusste, Moment, mein Problem ist nicht bloß so hier so ein paar Dinge, die eigentlich nicht so richtig laufen, sondern ich ersetze Gott in meinem Herzen mit diesem anderen Ziel des Lebens. Das war für meine Augen dann erfolgreiche Seelsorgeabschnitt, diese 7 Wochen und ich bin immer gespannt, wenn ich sie wieder sehe, wie es ihr geht.